Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute geht es um Beziehungen, um toxische Beziehungen, um Burnout und Panikattacken, wie wir das alles vermeiden können und ganz vieles mehr. Und dazu habe ich mir ein echtes Powerhouse eingeladen, nämlich heute bei mir zu Gast Nicole Maria Mack. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Hallihallo.
Liebe Nicole, du bist psychosoziale Beraterin, du bist Supervisorin, du bist Moderatorin, du bist Podcast-Host und ganz, ganz vieles mehr. Mhm. Und ja, hast ganz viele Themen, die dich natürlich jeden Tag begleiten, aber vor allem Beziehungsthemen, toxische Beziehungen, Burnout, Panikattacken und Co. sind bei dir ein großes Thema. Du begleitest ganz, ganz viele Frauen auch in ihrem Selbstwert. Dir ist Female Empowerment ganz wichtig. Uns vereint ganz, ganz viel. Kannst du uns einmal mitnehmen, warum ist dir denn das so wichtig?
Ich bin der Meinung, dass man in dem gut ist, was man tut, wenn man es selber erlebt hat. Also die eigene Geschichte ist meine Antriebskraft gewesen, generell einmal so eine Ausbildung zu machen. Ich habe 2010 ganz ein starkes Burnout gehabt, mit am Ende stehend einer wahnsinnig schlimmen Erschöpfungsdepression. 7 Jahre lang mit Panikattacken, teilweise bis zu 20 am Tag. Also es war wirklich eine Horrorzeit. Und haben dadurch, dass ich immer ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden bin als Moderatorin, ich war beim Fernsehen, beim Radio, haben die Leute das mitgekriegt, weil ich bin nicht hinter den Vorhang gegangen, sondern mit dem Thema vor den Vorhang. Und ich habe ein Buch geschrieben und bin dann mit der Geschichte eben an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann haben mich halt ganz viele Menschen gefragt, du, wie bist denn du da reingekommen, wie bist denn du aber auch wieder rausgekommen? Und dann habe ich halt immer so, ja, pseudo meine Erfahrungen mitgeteilt, aber ich mir dachte, das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch und ich möchte es ordentlich machen, ich möchte eine Ausbildung machen und habe mich dann umgehört und habe da ganz viel recherchiert und bin dann auf die psychosoziale Beratung gekommen und habe mir zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht so noch vorstellen können, mir da ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist dann so peu à peu gegangen und jetzt weiß ich, dass ich da absolut richtig bin, also moderieren tue ich ja immer noch, du hast das eh gesagt, aber ich sehe mich in Zukunft vor allem auch immer mehr, ich habe ein eigenes Institut, Institut MAC, da im Coaching mit meinen Klienten.
Ja, und ich war schon dort in deinem Institut, das ist einfach wunderschön. Also ich habe gesagt, ich würde dort sofort einziehen. Ja, also deine eigene Geschichte.
Ja.
Kannst du uns mitnehmen?
Gern. Also wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr schwierige Zeit gehabt. 7 Jahre lang ist wirklich richtig zart. Vor allem, wenn man selbstständig ist, wenn man dann auch kein Geld mehr verdient, weil man nicht mehr arbeiten kann. Und ich habe mir natürlich damals schon in Therapien, ich war in Psychotherapie, meine Themen angeschaut, aber irgendwie so richtig draufkommen bin ich nicht wirklich. Ja, also was, ich habe schon gewusst, ja, ich muss ein paar Dinge ändern und ich bin sehr perfektionistisch und ich muss ein bisschen den Druck rausnehmen. So bin ich halt einfach konditioniert, ja. Das ist dieser Perfektionismus, ist ja bis heute noch geblieben, bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, es war einfach eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Mein Sohn war 4 Jahre alt. Man kann es dir eh vorstellen, wie blöd das eigentlich ist. Und ja, das hat mir halt einfach dazu veranlasst, eben in diesem Bereich in einem authentischen Sein was weiterzugeben an meine Klientinnen. Das Thema toxische Beziehungen ist ein weiteres Thema, das mich seit vielen Jahren begleitet. Also ich war in einigen toxischen Beziehungen, habe es auch lange nicht gewusst, dass es toxische Beziehungen sind, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach viel zu wenig aufgeklärt war. Deshalb ist es mir hier auch so wichtig, ganz viel Aufklärung zu schaffen und wirklich Frauen, die zu mir kommen, auch ins Institut, ins Coaching, einmal aufmerksam zu machen, du, pass auf einmal, da läuft irgendwas verkehrt. Mhm. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, das ist übergriffig, das ist schon psychische Gewalt.
Und diesen Begriff toxische Beziehung, den hört man ja sehr häufig.
Ja.
Kannst du uns einmal mitnehmen, eben für jetzt die Zuhörerinnen, Zuhörer, was ist denn eine toxische Beziehung? Wie merkt man denn vielleicht, dass man in einer toxischen Beziehung ist?
Also wir könnten jetzt einen ganzen Podcast machen über Narzissmus und toxische Beziehungen, weil das Thema halt einfach wirklich ein Wahnsinn ist. Aber es präsentiert sich schon immer sehr vieles sehr gleich. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt merke, meine Kraft schwindet immer mehr, mein Selbstwert schwindet immer mehr. Ich sage es jetzt einmal ganz pauschal. Mhm. Und ich werde in dieser Beziehung nicht gesehen, nicht wertgeschätzt und ich werde klein gemacht. Dann sollte ich mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht eine ungesunde Beziehung ist, eine toxische Beziehung ist. Das fängt an bei ja, Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das kann sich richtig auswachsen von seelischen Grausamkeiten, die einen wirklich ja fertig machen. Und wo die Frauen sich dann teilweise nicht einmal mehr trauen, einmal eine andere Milch einzukaufen, weil sie Angst haben, dass sie dann wieder einen Fehler machen. Mhm. Und dann gibt es Stress und Streit und Ignoranz und Niedermachen und du schaffst das nicht einmal. Ich bleibe jetzt bei einem Beispiel mit der Milch, weil das ist was total Lapidares. Da geht es um nichts, um die goldene Ananas auf
ja,
der Deutsch.
Ja.
Und dann wird gesagt, du schaffst das nicht einmal, dass die richtige Milch einkaufst. Und wie schaut denn der Kühlschrank schon wieder aus? Du hast nichts im Griff. Das ist ein Wahnsinn. Also es wird einem ständig suggeriert, man schafft nichts, man kann nichts, ohne mir bist du sowieso nichts. Es kann aber auch am Anfang ganz lustig anfangen, indem man sagt, du, aber das Kleid, das du heute anhast, da kommt der Bechel schon ein wenig raus. Und so, das fängt ja langsam an, wächst sie aber immer mehr aus.
Ist ein schleichendes Gift.
Ja, genau. Ganz viel Schuldumkehr passiert auch, also dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man ist eh selber schuld. Weil man war jetzt wieder nicht ordentlich und man merkt es einfach nicht, was der Partner gerne für Milch trinkt und hat jetzt schon wieder die falsche Milch gekauft und wahrscheinlich ist man so blöd und wahrscheinlich ist man so vergesslich und so läuft es dann eigentlich ab.
Und wenn man jetzt draufkommt und sagt, okay, boah, ich habe mich jetzt voll ertappt oder ich habe erkannt, ich bin in einer toxischen Beziehung, jetzt ist aber der Selbstwert schon so niedrig,
ja,
dann ist ja natürlich dieser Ausstieg immer sehr schwierig. Also wie kommt man da raus?
Also das Problem ist ja, wie du genau richtig sagst, dass diese Frauen schon ganz wenig Kraft haben, ganz wenig Selbstwert, sie trauen sich nichts mehr zu. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Das ist ja so hinmanipuliert worden, dass man nicht geht. Ein Narzisst wird nicht verlassen. Also das ist eine Katastrophe für einen Narzisst.
Er wird nur geliebt, gelobt und niemals kritisiert.
Genau.
Oder er will geliebt, gelobt
genau,
und niemals kritisiert werden.
Und Anerkennung ohne Ende. Und deshalb sind ja sehr oft auch, wird ja oft auch in betrogen in toxischen Beziehungen, weil die Frau dem Mann gar nicht diese Anerkennung geben kann, die der braucht. Also der braucht die ständig von überall. Darum sind sie oft auch sehr erfolgreiche Männer. Also ich spreche jetzt von Männern, bei Frauen ist es wieder ein bisschen anders. Und dann bin ich klein und traue mir nichts zu und will da jetzt raus. Oftmals braucht es sehr viele Anläufe. Das heißt, dieser Mann, der die Frau schon jahrelang manipuliert hat, weiß natürlich auch, wie er sie immer wieder zurückholen kann. Der kennt natürlich all ihre Schwächen und er kann auch dann wieder Lovebombing betreiben. Am Anfang macht er das sowieso, ja, bis er die Frau hat. Und dann wieder
erklär
zu diesem
uns nur kurz den Lovebombing.
Lovebombing heißt, dieser Mann gibt dir das Gefühl, du bist die schönste, die beste, die tollste Frau. Er spricht relativ schnell von Heirat und wir bleiben immer zusammen und das, was wir haben, ist einzigartig. Das wirst du so schnell niemals mehr mit einem anderen Mann haben. Das weißt ja eh, wie schwierig das ist, ja, auf dem Markt quasi. Und ich werde immer für dich da sein, spielen den Beschützer und gehen gleich so all in, also so richtig arg. Natürlich wünsche ich mir das am Anfang. Der Mann hat sich für mich entschieden. Ich bin jetzt seine Prinzessin. Aber da immer ein bisschen aufpassen. Es muss ja nicht immer gleich alles so eine Naturgewalt sein. Also das kann auch langsam beginnen. Man kann sich langsam kennenlernen. Und genauso macht das dann auch wieder, wenn die Frau gehen will, dass er sie immer wieder zurückholt. Und die sind halt dann wirklich schwach, können halt echt richtig gestärkt. Ich finde immer ganz wichtig, dass sie sehr gut aufgeklärt sind. Also wenn Klientinnen zu mir kommen, die in toxischen Beziehungen stecken oder sich gerade trennen, schaue ich mir, dass die ganz gut aufgeklärt sind, dass die diese Machenschaften des Narzissten verstehen.
Dass die Spielchen erkennen.
Dass die Spielchen erkennen, genau. Und dann genau wissen, dass das alles Manipulation ist. Viele kommen eh schon klar aufgeklärt.
Ist immer Bewusstsein.
Bewusstsein, ganz wichtig, genau.
Ich check, was rennt ab auf oberösterreichisch.
Genau.
Und als zweites?
Als zweites ist natürlich, wenn sie es dann schaffen, also Gut ist immer Begleitung natürlich, weil es dann auch wen haben, wo es wissen, da bin ich gut aufgehoben. Ein gutes soziales Netzwerk ist auch oftmals wichtig, manchmal ist leider nicht da. Aber wenn Eltern sagen oder Freunde sagen, weißt was, wenn du da jetzt ausziehst, du kannst vorübergehend zu mir kommen. Oder mach dir keine Sorgen, jetzt wir schaffen das schon gemeinsam. Natürlich ist das wichtig und gut, aber ich glaube, das bei jeder Trennung, wenn man da gestärkt wird. Aber man muss wirklich immer davon ausgehen, dass das Frauen sind, die sich schon leider nur noch sehr wenig zutrauen und aus dem Grund schon sehr schwer gehen. Und dann muss man immer nur bedenken, dass der nicht aufhört. Ja? Der versucht die ganze Zeit immer wieder, sie zurückzuholen. Der akzeptiert es nicht.
Du begleitest ja auch Frauen in diesem Prozess. Also ich kann auch, wenn ich sowas wahrnehme in meinem Umkreis oder wenn zu mir wer kommt und mich fragt, okay, wen kennst du da, schicke ich immer zu dir. Weil ich finde einfach, dass das wirklich auch du aus deiner eigenen Geschichte so genau weißt und verstehst. Und da kann ich einfach nur den Podcast von meiner Kollegin Leslie Jäger empfehlen, Mutpropaganda, da warst du zu Gast und da hast auch über deine eigene Geschichte gesprochen.
Ja.
Da würde ich jetzt gar nicht so genau reingehen, weil da könnt ihr euch anhören. Podcast, und genau.
Ja.
Jetzt gibt es auch das Thema emotionale Abhängigkeit, das, was ja dann natürlich einhergeht. Gibt es da noch irgendwie von deiner Seite eine Empfehlung?
Es ist so individuell.
Ja.
Und es ist immer, der eine wird da emotional, wo ich halt meine Schwachstellen habe. Also ich arbeite dann schon mit meinen Klientinnen an der Ursache, woher kommt das, dass ich genau das suche. Ja.
Weil sonst befreist du dich aus dieser Beziehung und bekommst das nächste wieder.
Genau. Und das ist so unterschiedlich natürlich. Vielleicht haben manche selbst eine narzisstische Mama oder einen narzisstischen Papa gehabt, kennen dieses Bild vielleicht. Oder es gibt sonst irgendein Manko. Das Thema Schuld ist oft auch aus der Kindheit ein Thema, warum ich auf einen Narzissten reflektiere. Was auch immer, ja, selber geringer Selbstwert. Übrigens, nur das muss man gesagt haben, Narzissten haben einen ganz geringen Selbstwert. Das ist zwar dieser berühmt-berüchtigte Narziss, der sich im Teich anschaut und bewundert, aber genauso drum nimmt er sich eine Frau. Und Narzissten nehmen sich immer ganz starke Frauen, Frauen, mit denen sie glänzen können. Und sie sind auch leider im Außen, und das ist ja oft so, dass das ganze Umfeld auch, das möchte ich jetzt noch abschließend sagen, sagt, wieso denn, dein Mann ist doch so ein charmanter Mann, der ist doch so nett und hilfsbereit. Nach außen hin ja. Wenn die Türe zu ist daheim, schaut es ganz anders aus.
Und jetzt weiß ich aber von dir, und wir haben ja vorher beim Herfahren auch telefoniert, und da hast du auch schon so eine Empowerment-Speech vom Stapel gelassen, wo du gesagt hast, und ich möchte jeder Frau sagen, egal was ist, du kannst dich aus allem befreien und du kannst alles schaffen.
Ja.
Das heißt, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass man jetzt sagt, die Frau ist dann so arm und der Selbstwert ist klein und so, sondern es geht alles. Also,
definitiv.
Leg los mit deiner Empowerment-Speech.
Also, wenn es ich geschafft habe, kann es jeder andere auch schaffen. Das hat damit zu tun, dass man sich oft manches Mal nicht zutraut oder glaubt, man ist jetzt ein Opfer oder man hat jetzt ein schlimmes Schicksal erfahren. Es ist eh recht, also eine gewisse Zeit darf man sich auch ein bisschen leid tun, und es ist auch blöd und die Wunden gehören auch geleckt. Aber dann muss mir immer bewusst sein, und das ist das, was ich meinen Klientinnen immer mitgebe. Steh auf, richt deine Krone und geh weiter. Du bist der Regisseur in deinem Lebensfilm. Du hast immer alles selber in der Hand. Und das macht uns total mächtig. Wir brauchen uns nicht mehr klein machen, weil wer anderer ist nicht für uns verantwortlich, auch nicht, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Wir können immer aussteigen und wir können immer wieder aufstehen. Und wir können uns immer wieder selber pushen. Und wenn ich nicht alleine so weit bin, dass ich es schaffe, dann hole ich mir halt jemanden, der mit mir diesen Weg geht. Und ob es jetzt jemand professionell ausgebildeter ist oder ob es vielleicht im Kleinen auch einmal eine Freundin ist, die mich stützt und die für mich da ist, ich muss ja nicht alleine durch. Aber ich bin niemals nicht mächtig. Du hast es heute auch schon gesagt, wir haben in Weibesübungen auch drüber gesprochen, dass ich niemals das Gefühl haben muss, ich bin ohnmächtig, sondern ich kann immer für mich einstehen. Und dann kann ich auch alles schaffen, was ich will.
Genau. Ich sage immer, es ist nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung, dass wir dann sagen, okay, was kann ich tun, wo kann ich mir selber die Antworten auf die Fragen geben und in Eigenverantwortung losgehen.
Ja, und oft ist es ja schon so, im Kleinen, weißt, ich sage oft zu den Klienten, was brauchen sie denn jetzt gerade? Was hätten sie denn jetzt gern? Diese Bedürfnisse, die werden so viele Jahre einfach übergangen, weil es ja nicht mehr um einen selber geht, sondern dass ich es alle anderen recht mache. Und das ist oft, die wissen das oft gar nicht mehr. Was tut mir denn gut? Kleinigkeiten.
Sich selber mal wieder kennenlernen, oder?
Ja, genau.
Mit dem fängt es mal an.
Genau.
Ja.
Wirklich drauf gut achten, was brauche ich denn jetzt eigentlich?
Genau. Und sie selber mal wieder wichtig nehmen.
Genau. An erster Stelle stellen. Wie du schon gesagt hast, das ist nicht egoistisch. Und, ja. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Und wie du ja gesagt hast, da einfach Unterstützung holen, weil so viele Frauen glauben, sie müssten alles alleine schaffen.
Sind wir konditioniert, oder?
Ja, und ich sage dann immer gern, hör auf zum Kämpfen.
Ja.
Du musst nicht alles allein schaffen.
Ja.
Ja.
Ja, ich sage auch ganz oft, wollen Sie mir den Rucksack da lassen?
Mhm.
Weil Psychosomatik haben wir heute auch schon gesprochen. Wir haben Rückenschmerzen ohne Ende. Und wenn du dir das dann anhörst, dass die für einen Rucksack zum Tragen haben, dann wundert mich das auch alles überhaupt nicht mehr. Starke Verspannungen, wenn wir jetzt über Burnout sprechen, wie fängt es an? Ja? Verspannungen, Kopfschmerzen, Gereiztheit, bis hin dann schon zu, ich will nirgends mehr wohin gehen, ich bleibe lieber noch mal da, ich kann mich für Sport nicht mehr aufraffen. Was auch immer, dann kommt so Lustlosigkeit oder auch schon, mach ich auf eh nichts mehr, dann die Selbstzweifel und so weiter und so fort. Aber der Körper wird es uns ja eh schon viel früher zeigen, wenn es in die falsche Richtung geht, aber wir überhören es, weil wir gewöhnt sind, immer ganz viel Last zu tragen. Ich meine, wissen wir eh, wir Frauen, wir wuppen wirklich alles. Seid mir nicht böse, es gibt schon einige Männer, aber leider seid ihr immer noch in der Minderzahl. Die den Frauen wirklich richtig unter die Arme greifen. Was heißt unter die Arme greifen, wo es aufgeteilt ist? Weil schon allein die Koordination, wer holt die Kinder wann wo ab? Der Mann ist mal den ganzen Tag in der Arbeit. Der geht meistens in der Früh raus, macht die Türe zu und muss sich dann um nichts mehr kümmern, weil das macht eh alles meine Frau. Und dann heißt es immer, so wie früher, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Achtung, daneben zuerst einmal, ja. Und was ist denn das überhaupt für eine Aussage? Also normalerweise muss heißen, wir sind ein Team. Und das darf überhaupt nicht mehr Diskussion sein. Aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich meine, ich bin jetzt noch ein bisschen älter wie du, ist es definitiv so, dass es fast immer alles die Frauen machen.
Und es wird aber schon anders, oder? Merkst du
ich
das
hoffe,
auch?
Also, ja, ich hoffe und die Generation und darum, ich möchte dann noch kurz über die Jugendlichen sprechen, darum arbeite ich so gern mit den Jugendlichen, weil da hat ganz viel stattgefunden. Die haben schon gesehen, ah super, da hilft der Papa mit.
Ja.
Ja, die sind schon anders aufgewachsen wie wir zum Beispiel, wobei bei mir war es immer ganz anders. Bei mir hat mein Papa immer genauso viel gemacht wie meine Mama, bei mir kocht auch der Papa. Lustigerweise, oder wischt den Boden. Meine Mama sitzt im Büro. Also ist eine lustige Aufteilung. Ja. Meine Eltern sind um die 70. Aber bei meinem Sohn zum Beispiel, den habe ich schon so erzogen, dass der weiß, du, da einen Geschirrspüler ausräumen oder Wäsche waschen oder wir sind da gleich. Ja. Also das heißt nicht, er ist der Bursch und er braucht nichts machen, sondern die sind schon anders erzogen. Also es ist findet schon
es
ein
ist
Umdenken
halt die
statt.
Erziehung, gell? Weil ich hab
aber die Umsetzung.
Ja, genau. Also ich bin nur so aufgewachsen, also ich komme ja ursprünglich von einem Bauernhof und da war das überhaupt noch früher
ganz anders.
Und da hat es ganz früher geheißen, die Männer arbeiten draußen und die Frauen arbeiten drinnen. Ja, ich meine, es haben zwar die Frauen irgendwie draußen auch gearbeitet, aber die Männer
waren
drinnen. Ja, aber ich kann das auch gut nachvollziehen, weil es war wirklich eine harte Arbeit und sonst war halt nur mal anders. Ja, bei uns war das, in meiner Partnerschaft war das dann schon so. Also wir waren ein Team und unsere Jungs, also die haben das ja immer gesehen, der Papa kocht und mein ältester Sohn, der hat mit 12 zum Kochen angefangen. Der kann kochen, also ich sage immer, du bist der Traum wahrscheinlich jeder Schwiegermutter.
Ja.
Und zu meinen Jungs sage ich immer, ihr könnt jetzt gemeinsam schon eine Wohnung haben, weil der eine kann waschen und bügeln und der andere kann kochen. Und das ist halt auch, wie es das zubelast. Oder sie haben Montag, Mittwoch, Freitag hat der eine Geschirrspülerdienst, Dienstag, Donnerstag, Samstag,
super.
Der andere. Ich meine, ob es nicht mehr gemacht wird, gell,
ja,
ist dann wieder eine andere Sache. Da darf man dahinter sein, aber...
Egal, in dem Alter. Also, ich habe einen 19-jährigen Sohn und ich muss mich auch selber oft an der Nase nehmen und mir denken, sei nicht so streng in gewissen Bereichen. denk einmal, wie du mit dem Alter warst. Und lustigerweise für meine Kinder und Jugendlichen im Coaching habe ich ja ganz viel Verständnis.
Ja.
Ein Kind fällt's mir dann manches Mal. Und dann habe ich immer, ja, nein, und da bin ich, ich bin ja aber auch in einer anderen Rolle, gell, als Mama. Aber so. Ich wollte jetzt noch mal da ganz kurz was dazu sagen, weil du sagst, findet schon ein Umdenken statt. Ich glaube, und die Erfahrung habe ich gemacht, bin ja auch schon seit einem Zeitl, wenn man so will, Single. Ja.
Ja.
Und habe viele Männer kennengelernt auch und gedatet und so. Und da merke ich schon immer, dass es zwar immer heißt, boah, eine starke Frau ist total super und ganz wichtig, aber sie haben trotzdem leider immer noch ein bisschen ein Problem, weil sie noch ein bisschen in der Steinzeit leben. Sie sagen es zwar, aber sie fühlen es noch nicht. Weißt du, wie man? Sie wissen, das gehört sie jetzt so und die Gesellschaft sagt es. Vielleicht habe ich ja immer die falschen Männer kennengelernt, keine Ahnung. Verzeiht es mir an der Stelle. Aber es ist echt lustig, weil es wird immer so, ja, ja, natürlich, aber die Umsetzung schaut dann anders aus. Und dann ist auf einmal so, ja, nein, ich mag total gerne eine unabhängige Frau und eine Frau, die alles alleine wuppt und so, das, also die keinen Mann braucht. Aber dann ist es gleich einmal wieder so, dass sie dann doch ein bisschen zurückschrecken.
Lass uns das einmal aufklären.
Ja?
Was wünscht sie denn? Eine starke Frau?
Ja.
Weil ich glaube, es ist immer so, vielleicht ein bisschen fälschlicherweise, das
super,
ich weiß
dass
jetzt
man das
nicht genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber so, die ist so unabhängig und die ist dann vielleicht so in dieser männlichen Energie.
Ja, bitte sofort.
Ja, bitte.
Du brauchst gar nicht mehr ausformulieren, weil ich
weißt schon.
Ja, bitte. Ich renn schon.
Ich lehne mich zurück und dring einmal, du legst los.
So, ich hoffe, dass das ganz viele Männer sehen, aber nicht jetzt nur die auf mich reflektieren, sondern überhaupt Männer. Also, bei mir, ich weiß, ich wirke nach außen ganz anders. Ich wirke stark und ein Fels in der Brandung und anstrengend, manches Mal vielleicht so richtige Duracell. Mhm. Aber ich bin voll klassisch und ich liebe es, einen starken Mann an meiner Seite zu haben, im Sinne von, der mich überholt, der ruhig und ausgeglichen ist. Ich bin privat anders, als ich nach außen wirke und lasst euch nicht täuschen immer von diesem Bild, das man hat auf Instagram oder wenn wer auf der Bühne steht, was ja bei mir oft der Fall ist, da bin ich eine Rolle, ja? Also da bin ich die Moderatorin, ja natürlich muss ich da tough rumkommen, aber ich sitze daheim, die Constantly Care hat vor kurzem gesagt, ich gehe auch in der Früh aufs Klo und ich sitze daheim mit den Stricksocken und dem Flanellpyjama, ungeschminkt und liebe es, wenn ich mit so meinem Mann hinkuscheln kann und der streichelt mir den Kopf und so, da bin ich ganz sanft und mag einen Beschützer.
Und vor allem, du kannst dann in deiner Weiblichkeit
ja,
sein.
Sicher.
Was du brauchst, also wenn man zu diesem starke Frau, starker Mann, wenn der in seiner männlichen Energie ist, dann kannst du auch mehr in
ich
die weibliche
umgekehrt.
Ja.
Genau.
Du hast eine Frau, eine starke Frau, die sie einfach safe fühlen.
Genau.
Also jede Frau.
Ja. Und genauso wie du sagst,
ich
liebe die männliche Energie, braucht die auch. Also ich mag das einfach, dass ich das Gefühl habe, das ist mein Mann, der schaut so ein bisschen auf mich. Und wenn das nur zum Beispiel ist, wenn man über die Straße geht und ich habe hohe Schuhe an und der schaut und sagt, magst du mir deine Hand geben?
Mhm.
Weil er sieht, das ist jetzt ein blödes, wie es in Linz zum Beispiel auf der Landstraße ist, ein blödes Pflaster, dann sind da vielleicht noch die Schienen von der Straßenbahn. Dann sage ich nicht, na glaube, sie kann das nicht allein, sondern dann sage ich, danke.
Mhm.
Oder die Stiegen sind da breiter und da schmäler und er ist aufmerksam. Ich liebe sowas.
Mhm.
Und er sagt dann, geh du da, Schatzi. Also das finde ich großartig.
Ja.
Aber die Männer trauen sich das teilweise schon gar nicht mehr, weil sie Angst haben, sie überschreiten da Grenze, weil sie wird es eh sagen, wenn es lieber da gehen will.
Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach. Ja.
Es ist also schwierig.
Genauso wie jetzt so starke Frauen sich einen starken Mann wünschen und vielleicht sagt man, was ist ein starker Mann? Ja? Also es geht ja auch nicht um irgendwie, es geht immer um eine Augenhöhe und nicht jetzt, das muss jetzt der Macho sein und
nein,
so.
Nein, gar nicht.
Es geht um Augenhöhe.
Genau.
Und ein starker Mann ist ja nicht einer, der immer der Harte und der Starke sein muss,
nein,
sondern auch verletzlich zu sein ist Stärke.
Sicher.
Also um das geht's gar nicht.
Genau.
Aber ich habe mal einen Podcast gehabt, eben mit Michael Stingeder, wo wir auch über Selbstwert und über Frauen, über Männer gesprochen haben und wo er ja auch sagt, die Männer haben es ja auch nicht leicht,
nein,
weil
nicht.
Er soll der Verständnisvolle sein und der Starke
und
dann hast
du
nicht männlich oder so.
Genau.
Also Also, was meinen wir? Ja. Was meinst du mit ein männlicher Mann?
Ja, ja. Ich habe mit zwei Burschen mal einen Podcast aufgenommen.
Ich und der war cool, ja.
Ja. Und da war es auch so, dass sie gesagt haben, sie trauen sich schon gar nicht mehr wirklich eine Frau ansprechen, weil sie Angst haben, dass die dann sagt, weiß ich nicht, das ist sexuell übergriffig oder was redest du mir da überhaupt an oder habe ich irgendwas signalisiert? Ich weiß, dass sie es nicht leicht haben, weil wir sagen, heute soll es so sein, morgen soll es so sein und ich hätte gern einen, der weich ist, aber einen Waschlappen will ich doch nicht und dann will ich einen starken Mann, aber ich will keinen Dominanten und will keinen, der mich bevormundet und ich will auf Augenhöhe. Die sind, also darum sage ich ja. Ich glaube, sie sind so generell ein bisschen einfacher gestrickt, weil sie gar nicht so viel nachdenken wie wir. Sie sind einfach, ja, und dann sind sie völlig verwirrt. Also ich kann das schon verstehen, ja, du hast vollkommen recht.
Also was ist deine Empfehlung, weil du bist ja was bist du jetzt auch, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin, oder?
Ich mache Paarberatung und Sexualberatung, ja. Was da jetzt meine Empfehlung ist.
Was ist deine Empfehlung an die Männer und an die Frauen?
Easy. Kommunikation ist alles. Ja. Und spitzt nicht irgendein Bild oder zeichnet sich nicht irgendein Bild beim Kennenlernen, was sich nachher dann wieder in Luft auflöst, sondern jeder soll so sein, wie er ist und einfach reden miteinander. Ich meine, es wäre so einfach. Kommunikation ist alles. Wenn ich sage, du, weißt du, da fühle ich mich jetzt unsicher oder jetzt weiß ich auch nicht, dann kann ich mir sie ausreden.
Sozusagen den Elefanten im Raum, ja? Ansprechen oder easing. Ja, ich bin jetzt gerade irgendwie unsicher.
Ja, genau. Oder, ja. Genau. Oder es traut sich zum Beispiel einer nicht auf eine Frau zugehen, dann kann er doch hingehen und kann sagen, ich weiß nicht, jetzt bin ich direkt unsicher, ob ich da jetzt auch nicht irgendwie euch belästige oder so, aber ich setze mal auf, dann setzt zwar so nett, damit es der will euch auf was einladen. Ich
meine, einfach
das ist
ja echt total sein.
Nett, ja, authentisch.
Ja,
genau.
Okay. Ja. Wenn du nur zwei, drei Tipps aussehen könntest für Männer, für Frauen, weil vielleicht ist das Thema interessant.
So, jetzt muss ich mal erzählen, ich mache aber da jetzt einen großen Schuh an.
Ja.
Wie wenn es ich wüsste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, weil sich halt einfach vieles geändert hat zu früher. Wenn ich jetzt an mein Dating denke, ich war ja 19 Jahre in einer Ehe, das ist ja schon sehr lang, also ja. Eh so wie du auch. Sehr lange Zeit, da war alles noch anders. Da haben wir zwar schon Handys gehabt, aber du weißt noch nicht einmal Smartphones, ja, mit 10 Nummern zum Einspeichern. Da bin ich nicht am Samstagabend irgendwie auf der Couch gesessen und habe gewischt. Ja, du weißt, was ich spreche jetzt von Dating-Apps.
Ja, ja.
Und es ist halt einfach auch das Problem, man ist relativ schnell ausgetauscht.
Ja.
Und das nächste ist der Zeitfaktor. Die Leute wollen sich gar nicht mehr so wirklich die Zeit nehmen, jemanden kennenzulernen. Das muss auch alles in diesem Zack, Zack, Zack gehen. Also dieses Gewische.
Und dann next.
Genau. Ja. Und wenn die nicht passt, dann wische ich sofort wieder. Ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, dass ich das da braucht nur eine Kleinigkeit nicht passen, sitze mir am Abend wieder hin und wische wieder weiter. Es ist einfach das Angebot. Der Markt ist so groß, dass ich ganz schnell wieder ausgetauscht bin. Was war früher? Früher sind wir fortgegangen. Dann haben wir uns in einer Bar getroffen. Wir haben uns ja zusammenrufen können über das Festnetz maximal. Ja, ja, es war wirklich so, Kinder. Passt auf, vor allem die Jüngeren.
Die damals, anno dazu.
Ja, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Und dann hast du gedacht, als Mann vielleicht oder auch als Frau, man heißt ja nicht, dass die Frau nicht dem Mann signalisieren darf, dass er ihr gefällt, aber das muss ich jetzt machen, weil ich sehe den nicht mehr. Ich kann den jetzt nicht außerfinden, wie der heißt und dann auf Insta stalken und vielleicht fünf Stories liken, damit ich ihm auffall, sondern ich muss jetzt aktiv werden. Es fällt auch weg. Also das Angebot ist größer. Du hättest ja gerne einen Tipp von mir, gell? Ich bin gerade.
Wie lösen wir das?
Wo ist ein Problem?
Lösen
genau,
wir
Problem
das?
Behaftet.
Naja, wie du schaffst einmal Bewusstsein und jetzt lösen wir es.
Also, ich bin wieder dafür, einfach ins Tun zu kommen und mir das schon bewusst zu machen, dass es sich hier nicht um eine Wegwischgesellschaft handelt, sondern dass wir echte Menschen sind mit Gefühlen. Das Ghosting einfach das Letzte ist, was man wem antun kann, weil man es einfach nicht macht. Da sind wir wieder bei der Kommunikation. Dann sage ich halt einfach, du, es passt nicht so für mich. Ja? Und dass Männer und Frauen näher wieder zusammenrücken können. Und ich meine, es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht ja, ich habe ganz viele Freundinnen auch, so um die 30, denen geht es ja ähnlich. Ist, glaube ich, schon so, dass sich jeder an der Nase nehmen sollte und sich einfach wieder mehr Zeit nehmen sollte, besser kommunizieren sollte, nicht vergessen sollte, dass es sich hier um Menschen handelt. Ja. Und ja, That's it. Keine Ahnung. Und naja, was auch ist, was man schon auch dazu sagen muss, das Angebot ist so groß, dass natürlich man das Gefühl hat, da passen von, ich kann ja halt, wenn ich will, 10 Dates haben in der Woche. Hätte ja früher niemals haben können. Von den 10 passen halt 10 nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da passt keiner. Nie passt einer, nie passt.
Ja, ja.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, da die Stecknadel im Tinderheuhaufen zu finden, ist wahrscheinlich auch verschwindend gering. Ne?
Ja. Und allgemein einfach echt sein, oder?
Ja.
Und je mehr du dich selber kennst und vor allem auch dieses Thema, nicht jemand anders kann dich dann glücklich machen.
Ja, genau.
Sondern einmal macht dich einmal selber glücklich.
Genau, jetzt sprichst du aber
das Wichtiges. Andere ist einfach so der Bonus und
total.
Das ultimative Glück dann dazu. Eben. Aber es ist keiner zuständig, dich glücklich zu machen, weil sonst verlierst
du
immer.
Schön, dass du das sagst. Ich sage immer, für mich ist ein Mann oder eine Beziehung wie Schlagobers auf dem Kaffee oder auf dem Eis. Eis schmeckt zwar super gut oder Kaffee, aber Schlagobers macht es für mich nur geiler auf gut Deutsch. Ja. Und wenn das passt, ist super. Aber ich kann sehr gut alleine sein, habe ich gelernt. Es ist wunderbar, denn nur wenn ich in meinem Sein glücklich bin, dann kann ich eine gute Beziehung führen. Und ich glaube, dass das für viele auch ein Problem ist, dass viele Menschen nicht alleine sein können. Jetzt hoppen die von einer Beziehung zur nächsten vor lauter Angst. Jetzt muss ich mich dann mit mir auseinandersetzen.
Sag immer wieder mit.
Genau. Das ist sicher auch ein Thema.
Genau. Also. Ja. Gut mit uns, alleine zu sein. So, wir haben toxische Beziehungen, emotionale Abhängigkeit, Beziehung, Dating. Ich habe nur 3 Punkte. Und zwar, wir haben gesagt Burnout. Was rätst du Menschen, die da reinschlittern, die einfach schon so erschöpft sind, die irgendwie das Gefühl haben, boah, ich schaffe immer weniger, es wird immer zacher.
Also ich bin grundsätzlich in meinem Coaching der Fan von, schauen wir mal hin, wo es herkommt. Und eine gewisse Grundkonstitution gibt es. Das heißt, Menschen, die perfektionistisch sind, Menschen, die hohe Erwartungshaltung an sich haben, die ein Helfersyndrom haben, übrigens ist auch für den Narzissmus ein ganz spannendes Thema, die schlittern halt schneller in sowas hinein. Menschen, die so ein bisschen laissez-faire sind, weißt du, heirat einmal ein wenig und morgen einmal ein wenig. Die junge Generation zum Beispiel geht so in die Richtung. Mhm. Also ich glaube, dass man da weniger Burnout haben wird, weil die sind so Work-Life-Balance. Burnout hat aber nicht nur was mit der Arbeit zu tun. Ich glaube, dass es generell so ist, wenn ich merke, ich arbeite gegen mich. Ich bin in einem Ungleichgewicht. Ich bin nicht glücklich. Ich schaue nicht auf mich. Ich habe zu wenig Auszeiten. Dann brenne ich aus. Und wenn ich immer alles zu 120% machen möchte und wenn ich habe heute halt ein Posting gemacht zum Thema, willst du um jeden Preis erfolgreich sein und willst du um jeden Preis glücklich sein und so weiter, das geht sich halt einmal nicht aus. Da mache ich mir immer einen Druck. Und wenn ich mir immer einen Druck mache und immer das Gefühl habe, ich genüge nicht, mir selber nicht und die Gesellschaft macht mir nur einen Druck, ja, ist ja dann logisch, dass das irgendwann kann ich diese Erwartungen nicht mehr erfüllen. Wenn ich merke, dass ich einfach gereizter bin, schlechter Schlaf, viel Kopfweh habe, viel Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr so belastbar bin. Wie gesagt, das geht ja dann weiter, also das kann man eh gerne mal nachschauen, die Burnout-Uhr, diese 12 Phasen in dem Burnout, wo es dann am Ende des Burnout steht, die Depression oder die Erschöpfungsdepression, geht gar nichts mehr, dann sollte ich mir Hilfe holen, wenn ich es nicht alleine schaffe. Wenn ich nicht alleine schaffe, dass ich Sport mache, dass ich mir Auszeiten schaffe, dass ich bewusst besser auf mich schaue, dann ist gut, wenn ich wohin gehe und das mit jemand gemeinsam mache. Jemand, ein Coach oder Coachin, die mit mir ein Stückel meines Lebensweges geht.
Wo wir auch wieder bei dem Thema sind, du musst nicht alles allein schaffen, du musst nicht alles allein lösen. Wenn das Auto ein Problem hat, dann schraubst du auch nicht selber herum, sondern gehst halt zum Mechaniker.
Ja.
Wenn der Zahn weh tut, dann darf man auch nicht selber bohren, sondern dann gehen zum Zahnarzt.
Danke.
Und wenn es einfach einmal sehr schwierig ist, dann
hol ich mal, wenn der ausgebildet ist.
Unterstützung.
Genau.
Panikattacken.
Ja?
Was möchtest du da nur dazu sagen?
Das Thema Panikattacken ist ganz speziell. Muss man sich einmal anschauen, da gibt es ganz viele Tools, die man für sich erarbeiten kann, so ein Werkzeugkoffer, dass man da gut reinkommt. Aber meistens ist es so, wenn ich es verstehe, ich betreibe immer sehr, sehr viel Aufklärung. Also in toxischen Beziehungen muss man sehr viel wissen, aber auch bei Panikattacken. Woher kommen die? Was passiert da im Gehirn? Welche Hormone werden ausgeschüttet? Warum passiert das? Es kommt oft Tage später. Es ist ein einschneidendes Erlebnis. Wie nimmt der Körper Stress wahr? Da gehört ganz viel Aufklärung. Mhm. Was ist euer Stress, die Stress? Und wie kann ich das vermeiden, dass ich in so eine Situation komme? Aber wie kann ich auch mit der Situation gut umgehen? Weil Panikattacken sind sehr gut heilbar.
Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Und soll man vielleicht irgendeinen Tipp auch geben, wie man jemand rausbegleitet, wenn jetzt wer eine Panikattacke hört? Also ich kann da gern was dazu sagen, oder du?
Ja, also bei Panikattacken ist es schon so, dass jeder was anderes braucht. Mhm. Der eine will Ruhe, will in die frische Luft, der andere will Ablenkung, der dritte will atmen und der nächste will sich ein Eis auflegen. Also ich sage jetzt so richtig klassische Sachen. Ist ganz unterschiedlich. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wenn ich Panikattacken habe, was tut mir gut, was brauche ich da? Mhm. Und dann immer zu wissen, ich kann immer die Situation verlassen. Weil es ist ja dieser Druck, der sich da aufbaut, boah, jetzt kann ich da nicht weg. Und dann schaukelt sich das dann so hoch. Oder die Angst vor der Angst halt einfach. Ja. Ne?
Die kann zum Beispiel auch so aus der Erfahrung in der Arbeit, also ich habe ja schon manche, die direkt eine Panikattacke gehabt haben, rausgeholt. Ja. Mhm. Und ich sage zum Beispiel, eine Möglichkeit ist, kann man ja mal probieren, also es ist ja so, der präfrontale Kortex schaltet sich weg und das limbische System trat über. Und das heißt, okay, wir müssen irgendwie den Verstand wieder dazu schalten. Mhm. Das heißt, ich lasse dann zum Beispiel die Menschen, sage ich, okay, tapp dir abwechselnd links und rechts auf die Schulter.
Ablenken.
Atme.
Genau.
Zum Beispiel zähle von 1000, ich zähle dann gemeinsam mit Ihnen von 1000 in Dreierschritten rückwärts, also 1997, 994. Das heißt, auf einmal muss das Gehirn muss wieder arbeiten
und, es muss,
und
es
der Verstand
abgelenkt
dazu. Genau. Und atmen und auf einmal kommt man da wieder raus. Und das ist mir immer dann ganz wichtig eben, dass die lernen, ich kann mich selbst rausholen, ich habe mich selbst rausgeholt.
Wieder ich habe
nicht
gemacht.
Ich bin, weil ich war da auch mal wo dabei und wo eben eine Person dann, Mama, und du Arme und so und die Mama eben dabei war und die Mama dann, und ich habe dann gesagt, einen Moment, darf ich? Und ich habe die Mama dann einmal auf Zeiten gestellt und habe dann mit ihr kommuniziert. Und sie ist dann selber eben rausgekommen. Und das ist so wichtig, finde ich, dass die Erfahrung machen, ich komme da selbst raus und nicht die Mama verfällt jetzt auch noch in Panik und die sagt jetzt auch noch, wie arm die ist und die Mama bringt auch noch das Drama rein. Mhm. Das heißt, man kann da selber rauskommen und es gibt Schritte und Wege und Tools.
Ja,
da sind wir auch wieder dabei.
Ja.
Ich weiß gar nicht, haben wir das in dem Podcast, wir haben nämlich vorher einen anderen Podcast noch aufgenommen gemeinsam, gesagt, dass wir, ich glaube, das haben wir in deinem Podcast aufgenommen, wo wir gesagt haben, okay, es gibt den Tag X, wo halt dann eine Situation ist und es gibt aber die Vorbereitung wie in einem Training, wenn ich am Wettkampftag die Leistung abliefern möchte oder abrufen möchte, habe ich vorher trainiert und somit, wenn ich die Sachen weiß, so wie du sagst, Bewusstseinsbildung, was kann man tun, wenn, dann ist dann, wenn ich in der Situation bin, kann ich aber auf dieses Wissen zugreifen.
Ja, genau. Deshalb ist es gut, ich meine, ich werde jetzt nicht mit Leuten präventives Panikattackentraining machen, aber wenn die schon grundsätzlich eine Zeit in ein Coaching gängen und wissen, dann ist es sicher auch leichter, beziehungsweise werden sie auch stressresistenter. Mhm. Und das hat ja auch alles einen Grund, warum entsteht eine Panikattacke, weil ich einfach zu viel Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet habe und das nicht mehr abbaue. Abbauen kann es nur durch Bewegung. Passiert übrigens im Mandelkern im Gehirn, in der Amygdala, da wo auch Drogen wirken, also da sind die Gefühle auch zu Hause. Und da passiert die Panikattacke, deshalb ist es auch, zu mir hat mal eine Klientin gesagt, vielleicht sollte ich kiffen, des Todes, auf keinen Fall, weil das kann eine komplette Psychose auslösen. Mhm. Und wenn ich, genauso wie du richtig sagst, wenn ich gut konditioniert bin, wenn ich gut aufgestellt bin, wenn ich präventiv schon schaue, dass es mir gut geht, dann werde ich wahrscheinlich so eine Panikattacke auch besser wegstecken oder weiß, wie man helfen lassen kann.
Oder es kommt gar nicht dazu.
Oder es kommt gar nicht dazu.
Und mir war das einfach
aber
wichtig.
Aber
mir war das wichtig, das zu thematisieren, weil sicher jemand zuhört, der das vielleicht selber kennt oder wen kennt. Weil es sind auch viele Frauen, die viel leisten, die hier zuhören, die viel für alle anderen geben, die sich viel zu oft selber vergessen. Und da könnte es durchaus ein Thema sein.
Ja, definitiv.
Last but not least, du bist leidenschaftliche Coachin. Mhm. Was würdest du sagen, wie findet man einen guten Coach? Was ist wichtig? Worauf soll man achten?
Also ich breche immer eine Lanze für alle, die gut ausgebildet sind, weil es einfach wirklich richtig wichtig ist. Wir haben heute leider schon Ausbildungen, wo man sich relativ schnell einmal Coach nennen darf. Wir arbeiten aber mit Menschen, die wirklich in Krisen stecken. Und ich finde es teilweise fahrlässig, wenn hier Coaches im Einsatz sind, die nicht wirklich wissen, was sie tun und wie gehen sie dann damit um, wenn der Klient, also auf gut Deutsch, ich reiße dem jetzt ein Thema auf und weiß aber nicht, wie ich es abschließe und lasse den dann so heimgehen. Das kann wirklich ins Auge gehen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr euch jemanden sucht, der psychosoziale Ausbildung hat, der Psychotherapeut ist, Psychologe ist, der viele, viele tolle Ausbildungen hat. Schaut sich das an, wo haben die Ausbildung gemacht, wie lange hat die Ausbildung gedauert. Nichts gegen Mentaltrainer, ist total super und wichtig, aber die arbeiten in einem ganz anderen Feld. Also so richtig mit Themen, wo wir teilweise mit unseren Klienten, auch du, wo wir eintauchen, da braucht es eine Spezialausbildung, die über mehrere Jahre auch dauert, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, kann es einfach auch gefährlich werden.
Und es ist in Österreich aber einfacher, weil in meinem Podcast tauchen ja natürlich auch ganz viele aus dem deutschsprachigen Raum, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum hören dazu. Und in Österreich ist es ja ganz klar geregelt, ja, mit der psychosozialen Beratung. Und ja, einfach schaut auf gute Ausbildungen. Ja. Und vor allem, vielleicht das auch noch dazu, eine Ausbildung allein ist auch noch nicht, die Expertise.
Genau.
Das heißt, was würdest du da zusätzlich zur Ausbildung noch raten?
Ich würde mir auch auf jeden Fall anschauen, wie jemand arbeitet. Also wie gesagt, wir haben halt schon einmal drüber gesprochen, gell? Jetzt auf die Gefahr hin, dass man es wiederholt. Instagram ist definitiv auch eine Plattform, Facebook, LinkedIn, wo man ein bisschen schauen kann, wo ist dieser Coach unterwegs, mit welchen Institutionen arbeitet er zusammen, was macht er für einen Eindruck. Geht's auch hin und macht euch mal selber ein Bild, das ist das Allergescheitste. Was habe ich da für Gefühl?
Genau.
Ja, wie fühle ich mich dort wohl? Das ist ja mal immer das Allerwichtigste. Und ja, horcht sich ein bisschen um, vielleicht ist es auch eine Empfehlung, ist auch immer ganz, ganz wichtig und ganz toll. Und dann kann eigentlich schon nichts mehr schiefgehen. Wenn ihr euch wohlfühlt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid dort gut aufgehoben, ja, let's go. Ja,
okay. Genau. Ich habe zwei Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, liebe Nicole, was war der beste Rat, den du jemals in deinem Leben bekommen hast?
Mein Papa hat immer zu mir gesagt, hab Selbstvertrauen.
Der Papa ist da ganz wichtig, gell?
Ja.
So gut kenne ich dich schon, dass der immer wieder ganz eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Und was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Das habe ich schon so oft gehört. Geh, jetzt mach nicht schon wieder irgendwas. Sei es jetzt, ob es die Rettungssanitäterin war, da habe ich auch gehört von ganz vielen Leuten, wieso tust du das? Und für was brauchst du jetzt nur Ausbildung? Und jetzt mach nicht schon wieder so viel, weil du brennst ja aus. Mhm. Also das ist der schlechteste Rat, den man mir geben kann, weil ich weiß schon sehr gut, was ich mir zutrauen kann und was nicht.
Gibt es noch Abschlussworte, die du gern an alle richten möchtest, die zuhören?
Schaut's gut auf euch, achtet's gut auf eure Bedürfnisse, seid euch selbst der wichtigste Mensch, denn nur wenn es euch gut geht, geht es auch eurem Umfeld gut. Das ist leider das, was wir immer ein bisschen vergessen. Habt kein schlechtes Gewissen, dass ihr jetzt vielleicht egoistisch seid, weil wir drosseln eh immer selber wieder unseren Selbstwert runter. Also das kann gar nicht so viel werden. Und was ich euch auch noch mitgeben möchte für eure Kinder, Kinder können nicht genug Selbstwert mitkriegen. Wir brauchen ihnen nicht kleinreden. Die Gesellschaft schleift sie dann von selber im Laufe ihres Lebens. Also ganz, ganz viel Selbstwertstärkung für unsere Kinder.
Vielen, vielen Dank.
Danke. Ich sag danke.
Ciao.
War sehr toll.
Ciao. Ciao.
Baba.
Es war cool. Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.